Guten Morgen. Ich guck da sowieso nachher nicht mehr rein. Nein, egal. Ich habe gerade noch so gedacht, also schönen guten Morgen, mein Name ist Alexander Mertin, ich bin verheiratet mit Britta und Britta ist eine Schwester von Jana Stolitz. Jetzt wissen also all diejenigen, die mich nicht schon viele Jahre kennen, wie die verwandtschaftlichen Verhältnisse sind. Das muss man ja manchmal auch erwähnen, ne? Sonst wirkt das alles so irgendwie so, ne? Unzugänglich für Neue. Ja? Ich freue mich, wieder hier zu sein. Nicht nur wegen der Geburtstagsfeier am letzten Freitag, das war auch ganz nett. Ich bleibe ja immer nur Silvester so lange auf. Nee, war schön. Und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können. Wisst ihr, worin wir nicht nur wir hier, wir Deutschen im Allgemeinen, worin wir so richtig gut sind?
Jammern auf hohem Niveau.
Perfekt. Das ist hier, ne? Das ist eins mit Sternchen und genau, zack. Jammern auf hohem Niveau. Das ist das, was wir, also ich hätte jetzt gedacht, dass dein Mann irgendwie das Ingenieurswesen anspricht oder so in der Art. Nein, jammern auf hohem Niveau. Das ist wirklich wahr. Wir Deutschen sind Weltmeister im Jammern. Das kriegen wir richtig gut hin, ne? Wenn man jetzt an den letzten Sommer denkt, ne, dann hätte man auch einen gewissen Grund, übers Wetter zu jammern. Ne, der Sommer fiel dieses Jahr auf einen Montag. Und wir haben immer Grund zu jammern, egal wie das Wetter ist, egal wie die Nationalmannschaft spielt, egal wie sonst was stattfindet, wir jammern. Ich habe jetzt diesen einen, das ist Jahrhunderte alt, dieses mit dem Glas, ne? Halb voll, halb leer und so, das kennen wir alle, das brauchen wir nicht nochmal hier veranschaulichen. Das ist aber richtig typisch, wir sind die mit dem, das Glas ist schon halb leer. Und das könnten wir jetzt fortsetzen mit ganz vielen Beispielen. Und dabei geht es uns gut. Es geht uns verflixt gut. Wobei jetzt werden wahrscheinlich schon wieder einige sagen, ja, lass den mal reden. Mir geht's nicht gut. Und vielleicht hat das sogar auch einen richtigen Grund, dass jemand heute Morgen hier sagt, nee, lieber Kollege da vorne. Bei mir im Leben gibt es Dinge, die kennst du nicht und die führen dazu, dass es mir nicht gut geht. Und jetzt komme ich und sage, ja, weiß ich, kenne ich auch, kennen wir alle. Und trotzdem sage ich, lass uns mal aufhören mit Jammern. Und lass uns gemeinsam Gott loben. Ja, das ist so die steile Aussage jetzt mal direkt am Anfang und jetzt gucke ich mal, ob ich dem dann im Folgenden noch irgendwo was nachliefern kann, dass wir wirklich sagen, ja, das wollen wir. Wir wollen Gott loben. Auch wenn es uns nicht gut geht. Auch wenn manche Sachen sich nicht so rosig darstellen. Und auch wenn es berechtigte Gründe zur Klage gibt. Denn ich will ja nicht so tun, als wären die nicht da. Ne? Lasst uns Gott loben. Lasst uns ihm die Ehre geben. Und warum das so sein kann, warum wir überhaupt dahin kommen können, das will ich verdeutlichen mit einer Geschichte, mit einem Bericht, der in der Apostelgeschichte steht, in Kapitel 16. Bevor ich den eigentlichen Predigttext lese aus Apostelgeschichte 16, so ein bisschen mal so die Hinführung zu dem, was da kommt. Paulus, der Heidenmissionar, ist unterwegs mit so einem Team von Mitarbeitern. Sie haben Gemeinden besucht, die Paulus geraume Zeit zuvor gegründet hat. Sie haben geschaut, ob da alles so in Ordnung ist und waren dankbar und zufrieden für all die Entwicklungen, die dort stattgefunden haben. Und dann gehen sie weiter. Das liest sich recht abenteuerlich. Ja, sie wollen evangelisieren, sie wollen andere Menschen mit der frohen Botschaft erreichen. Das ist ein lobenswertes Ziel. Und dann heißt es da immer so ganz seltsam, der Heilige Geist ließ es nicht zu. Aber warum und wie, erfahren wir nicht. Sie irren so ein bisschen durch Landstriche, die wir der heutigen Türkei zuordnen. Und dann hat Paulus nachts eine Erscheinung, ein Gesicht. Also definitiv mehr als ein Traum. Da spricht ein Mann, ein Europäer, jemand aus Mazedonien, klar und verständlich zu ihm und sagt, komm herüber und hilf uns. Und so wie der Bericht von Lukas dargestellt wird, scheint es so, als würde das Paulus gleich seine ganzen Kollegen da wach gemacht haben und gesagt, Leute, ich hatte da gerade so eine Offenbarung Gottes und jetzt müssen wir los. Und sie sind sich alle sofort einig. Da habe ich auch überlegt, wie haben die das damals hingekriegt, dass Christen sofort sich einig sind, steht da auch nicht. Geschenk Gottes. Sie machen sich auf den Weg, setzen mit dem Schiff über, kommen auf europäischen Boden und landen anschließend in Philippi und treffen dort nicht den Mann aus der Erscheinung. Auch irgendwie seltsam, ne? Sondern sie treffen einen Frauengebetskreis, also so ein Frauenfrühstückstreffen, ne? Sowas in der Art. Sie treffen auf Lydia, eine Geschäftsfrau, die da sich für den Glauben interessiert hat. Und dann kommt ein ganz entscheidender Satz. Gott hatte sie vorbereitet. Er hatte ihr das Herz geöffnet. Sie treffen in eine von Gott vorbereitete Situation. Also alles andere, wo sie da gedacht haben, hier müssen wir jetzt was tun. Ne? Aber dort. Dort, wo Gott gewirkt hat, vorbereitet hat, können wir die Früchte ernten. So, das Ganze geht so richtig schön erfolgreich weiter. Der Teufel wird ja immer dann aktiv, wenn wir versuchen, anderen Menschen das Evangelium zu sagen. Das ist da auch auf eine ganz seltsame Art und Weise. Da gibt es eine Magd, die hat die ist von einem Dämonen besessen, hat einen bösen Geist. Dieser Geist setzt sie in die Lage, dass sie wahrsagen kann. Und dann rennt die da hinter Paulus und Silas und all den anderen hinterher und erzählt den Leuten, dass das Menschen des höchsten Gottes sind und so weiter. Paulus verzichtet komplett auf die Werbung der Gegenseite, treibt diesen Geist aus und dann ist erstmal Ruhe. Aber diese Magd gehörte irgendwelchen Herren und die haben aus ihrer dämonischen Fähigkeit Kapital geschlagen und diese Geldquelle ist nun versiegt. Und das gibt Ärger. Der Ärger führt dann also so weit, dass sie davor die Stadtrichter zerren und sie beschuldigen. Und dann kommt so ein Standardvorwurf, das sind Juden. Ne? Juden machen immer Unruhe. Und dann werden die da also ausgepeitscht, geschlagen und ins Gefängnis gepackt. Und jetzt setzt der Predigtext ein. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ich bete noch kurz. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du der Lebendige bist, der auch heute dadurch zu uns redet. Öffne du uns die Herzen, mach uns bereit für das, was du zu sagen hast. Amen. Das, was so richtig klasse begonnen hat, wo man so gedacht hat, das ist so eine richtige Machtentfaltung unseres Herrn, ne? Und Menschen kommen zum Glauben, Gemeinde entsteht, alles wächst. Das kommt mit einem Mal ins Stocken. Das scheint mit einem Mal plötzlich zunichte zu sein. Und ich persönlich hätte in der Situation wahrscheinlich gefragt, ja, was soll das jetzt? Wozu soll das gut sein? Wenn wir uns das mal so ganz realistisch und lebendig vor Augen führen, da sind gerade eben so ein paar Leute zum Glauben an Jesus Christus gekommen und dann kriegen die mit, wie die, die ihnen das übermittelt haben, verdroschen werden. So richtig, ordentlich. Das ist keine Ermutigung für den Glauben. Nicht wirklich. Ja, da kommst du dann nochmal ins Grübeln und sagst, ich gucke nochmal, ob das wirklich sowas für mich ist, ja, ob ich das auch so erleben möchte, wie jetzt da Paulus und Silas. Wenn der, von dem die beiden da gesprochen haben, wirklich der Herr des Universums ist, der Herr aller Herren, warum lässt er das jetzt dazu mit denen, die sich so für ihn einsetzen? Das schadet ja nicht nur unmittelbar den beiden, die jetzt geschlagen wurden und mit schmerzendem Rücken da sitzen. Das schadet der Gemeinde, das schadet der Mission, das schadet der Ausbreitung des Evangeliums. Das ist keine wirkliche Werbung für den christlichen Glauben. Und es macht auch irgendwie keinen Sinn. Aber man könnte jetzt sagen, ja, Jesus lässt es trotzdem zu. Er lässt es zu. Wie würden wir heute für den christlichen Glauben werben? Wenn ich so um mich herum gucke, wie das so geschieht, das ist ja, wir nutzen ja alle möglichen modernen Mittel und Möglichkeiten, ne, egal ob Hochglanzprospekte oder YouTube-Videos oder was man da alles machen kann. Wir nutzen alle Möglichkeiten, um in irgendeiner Form das, was wir jetzt vermitteln wollen, auch möglichst schön darzustellen. Ja? Aber hier ist nichts mit Hochglanzprospekt und sonst was für Geschichten. Das wirkt ganz anders. Sollte uns aber eigentlich nicht wundern. Diejenigen, die sich so ein bisschen in der Bibel auskennen, die wissen ja, dass Jesus seinen Jüngern im Grunde genommen davon schon gesagt hat, berichtet hat, gesagt hat, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist auch nicht verlockend. Das ist nicht das, was wir uns freiwillig aussuchen würden. Und vielleicht sogar vermeiden würden, wenn es denn ginge. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Man könnte also sagen, ja, kommt zu Jesus und dann fangen die Probleme erst an. Machen wir natürlich auch nicht. Aber wir wissen alle, Zeit unseres Lebens mit Jesus, die Probleme bleiben uns nicht erspart. Die ganze Bandbreite von dem, was das menschliche Dasein ausmacht, trifft uns als Christen ganz genauso. Und manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, vielleicht sogar noch ein Stückchen härter. Ich weiß es nicht. Paulus und Silas werden hart geschlagen. Und das sind nicht nur Schmerzen am Körper, Schmerzen auf dem Rücken, das sind auch Schmerzen in der Seele. Eben mit dem Bewusstsein, wir marschieren hier durch die Gegend, um Menschen für Jesus zu gewinnen und jetzt das. Vielleicht geht es uns im übertragenen Sinne manchmal ganz ähnlich. Was immer wir für Schläge, Rückschläge oder Schmerzen erleben. Vielleicht fühlen wir uns dann manchmal auch so wie die beiden, wenn die da so im hintersten Loch in irgendeinem Kerker da sitzen, eingesperrt, festgekettet und bewegungsunfähig. Du hast das Gefühl, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, ich habe keine Kraft, keine Möglichkeit, kein Nichts mehr. Ich sitze hier und Feierabend. Dieses Gefühl. Menschen müssen immer wieder Schläge und Rückschläge einstecken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind immer wieder wie blockiert. Immer wieder wie festgekettet. Und dann ist es ganz normal, dass die Frage auftaucht, Jesus, wozu soll das gut sein? Nun wissen einige unter uns, dass man das ja, ne, man fragt das ja nicht als Christ. Ne? Man fragt ja nicht, ne? Auch schon gar nicht so, wieso lässt Gott das zu oder sowas, das machen wir ja nicht. Aber trotzdem, die Frage taucht dann doch irgendwie auf und so im Stillen für uns bewegen wir sie dann und suchen nach einer Antwort. Ich glaube, Lukas hat dieses Ereignis aufgeschrieben, was ja so nicht so wirklich werbewirksam für den christlichen Glauben ist, um eine Sache deutlich zu machen. Der auferstandene Jesus Christus, der lebendige Herr, ist auch in dieser Situation der Herr. Er kommt mit den beiden hier und er kommt mit allen, die zu ihm gehören, also auch mit uns, zu seinem Ziel. Das ist die Botschaft. Paulus sitzt ja nicht hier das letzte Mal im Gefängnis. Irgendwann sitzt er später in Rom im Gefängnis und dann schreibt er genau dieser Gemeinde in Philippi einen Brief und da steht ganz am Anfang, relativ am Anfang, ein Satz drin. Deshalb bin auch ich ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Er ist voller Zuversicht. Er sagte, die Philipper haben sich Gedanken gemacht, Paulus schon wieder im Gefängnis, diesmal ein bisschen weiter entfernt. Die haben sich Sorgen gemacht und Paulus sagt, nee, alles gut. Und dann beschreibt er auch, wie es ihm da geht und wie Gott auch diese Situation gebraucht. Und er sagt zu den Philippern, macht euch keine Gedanken. Unser Herr ist da, er ist der Herr. Das ist das Entscheidende. Paulus, der all diese Dinge erlebt hat, der kann ja nachher noch ganz andere Sätze sagen. Und wenn man diese Sätze, die wir vielleicht schon lange kennen, vor dem Hintergrund betrachtet, wirken die nochmal ganz anders. Er sagt ja, wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Also losgelöst für sich könnte das ein bisschen seltsam wirken, aber wenn man den Hintergrund kennt, weiß man ja, das, was er da geschrieben hat, was er da gesagt hat, das hat er durchlebt, das hat er durchbuchstabiert. Und diese Grundüberzeugung, die führte dazu, dass er und Silas in dieser Situation tatsächlich dahin kommen, dass sie beten und Gott loben. Denn dieser Paulus wusste, denen, die Gott lieben, dient alles, aber auch wirklich alles zum Besten. Denn dazu hat Gott sie erwählt und berufen. Also nicht nur fromme Worte irgendwie dahergesagt, sondern Gedanken und Erfahrungen, die entstanden sind in so einer Situation. Paulus wusste, Gott ist nie gegen mich. Wäre ja auch seltsam. Gott hat seinen eigenen Sohn geopfert, damit dieser Paulus mit ihm leben kann und zu seiner Ehre leben kann. Er kann nicht gegen Paulus sein. Und Paulus wusste, alles, was mir passiert, kann und wird er, der Herr, zum Besten wenden. Weil er Gott ist. Und weil er alles in seiner Hand hat. Und das ist das, was unseren Glauben ausmacht. Dass wir wissen können, da ist einer, der hat mich in der Hand, der trägt mich. Das liegt nicht an mir. Das ist nichts, was ich erzeuge oder gestalte oder mache oder tue, sondern er hat mich in der Hand. Eine Hilfe, die von außen kommt. Und von dieser Hilfe wird ganz klar gesagt, nichts kann uns daraus reißen. Ich muss also bei all dem, was mein Leben ausmacht, nicht bei mir selber hängen bleiben. Ich muss nicht um mich selber kreisen. Und jetzt, ich muss nicht mich selbst bedauern und ständig jammern. Ich darf wissen, da ist einer, der ist stärker, der ist größer und der hält mich. Das ist erstmal so ein Punkt. Wenn ich da bin, kann ich dankbar sein. Und dann kann ich vielleicht auch verstehen, wieso die beiden Kollegen da im Gefängnis anfangen, zu beten und Gott zu loben. Wobei ich das nicht jetzt verklärt betrachten möchte, das wäre ein bisschen seltsam. Das wäre, nein, nicht so idealisiert. Ja? Mitternacht steht da. Kleines Wort, kleiner Hinweis. ich weiß nicht genau wann, das steht wiederum nicht da, aber irgendwann im Laufe des Tages haben die das da erlebt, dass sie geschlagen wurden. Ja? Und noch vor Dienstschluss wurden sie eingekerkert. Und dann vergehen einige Stunden. Es vergeht eine gewisse Zeit. Die haben das, was sie da erlebt haben, nicht mit verklärtem Gesichtsausdruck erlebt und gedacht, ja, alles schön. Nein, das tat weh. Und zwar richtig. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, auch für mich, dass ich das, was in meinem Leben wehtut, was unangenehm ist, auch so bezeichne. Ich muss das nicht verklärt betrachten. Na, auch wir untereinander als Christen, wir müssen nicht alles schönreden, was schrecklich ist. Die hatten wirkliche Schmerzen, die hatten wirkliches Leiden und sie haben eine ganze Weile gebraucht. Und dann um Mitternacht, wenn man das jetzt mal so Schritt für Schritt liest, sie beteten. Vielleicht haben sie bis dahin erstmal keinen klaren Gedanken gefasst und dann ist, warum auch immer, der Gedanke entstanden, wir beten. Was waren das für Gebete? Vielleicht haben sie Psalmen gebetet, Verse, die ihnen bekannt vorkamen. Und wenn man die Psalmen durchguckt, da stehen ja auch viele Sachen, wo der Beter sehr unangenehme Dinge zum Ausdruck bringt und Gott vor die Füße wirft. Vielleicht haben sie einfach im Gebet erstmal nur die Nähe Gottes gesucht, sich ihm zugewandt. Vielleicht war da auch die Frage dabei, warum sind wir jetzt hier? Ich weiß es nicht. Aber beten heißt, ich wende mich Gott zu. Ich suche seine Nähe, ich suche sein Angesicht. Ich suche alles, was ich von ihm erwarte, jetzt bei ihm. Und aus dem Beten heraus entsteht das Loben. Aus der Nähe Gottes und dem Bewusstsein, er ist da, auch im dunkelsten Loch und in der hintersten Ecke, aus diesem Bewusstsein heraus entsteht das Lob Gottes. Ja, du bist da, du bist der Herr. Dir sei alle Ehre. Und dieses Wort, was da im Griechischen für Loben steht, das heißt, das klingt so ähnlich wie unser Hymne, also Hymnein, das kann auch Singen heißen. Also vielleicht haben die da auch richtig lautstark gesungen, ne? So wie wir gerade so, lobe den Herrn meine Seele. Haben die da gesungen? Ich fand das schön. Wir haben mit einem alten Lied begonnen, dann kam sowas anderes. Jetzt kam eins, was etwas unbekannter war, so die Spannbreite der möglichen Lieder, die wir singen können. Und in jedem Lied steckt etwas drin, was uns hilft, uns immer wieder uns auf Gott auszurichten. Also die Wirkung von Psalmen, von Liedern sollten wir nicht unterschätzen. Gerade dann in schwierigen Situationen, wenn man dann sich an was klammert, was man auswendig kennt. Ich kenne einen alten Glaubensbruder, der gesundheitlich auch ja, durchaus gezeichnet ist, um das mal so zu sagen. Ich finde das immer bemerkenswert, wenn wir dann so im Bibelgesprächskreis, er muss das Buch nie aufschlagen, der kennt alle Lieder auswendig. Sie fragen immer noch mal nach, sollen wir es dir aufschlagen? Nö. Er kennt das alles. Was ist das toll, ne? Wenn wir die Lieder so kennen. Ich habe im Auswendiglernen immer Probleme, aber manches, da kann man sich dann fest dran klammern. Gott loben, das haben viele andere, die wir namentlich kennen, auch getan und wir wissen von ihnen, dass sie schwere Dinge erlebt haben. Der Liederdichter Paul Gerhardt, der Theologe Dietrich Bonhoeffer, vom guten Mächten wunderbar geborgen. Wer da so ein bisschen die Lebensgeschichte kennt, der weiß, das ist der gewissermaßen der Chor derer, die um Jesu Willen Leid erlebt haben, aber die auch ganz normal im Leben, im Alltag, in allem, was dazugehört, Leid erlebt haben. Und mit denen stehen wir gewissermaßen in einem Chor und das, was mir immer hilft, ist zu wissen, Jesus Christus selbst ist Teil dieses Chores, Teil dieser Leidensgemeinschaft. Denn er hat selber für uns gelitten. Er hat mehr gelitten als jeder andere. Und das muss ich mir dann auch immer wieder so vor Augen führen, dass das, was Jesus getan hat, wirklich zum Leben all derer gehört, die mit ihm leben wollen. Und wenn wir das nicht erfahren, dürfen wir dafür dankbar sein. Aber das ist nicht der Normalzustand. Warum haben wir Grund zum Loben und zu singen? Weil Gott für uns ist, weil er da ist, weil er zu uns steht. Und weil er aus jeder Lage meines Lebens das Beste machen kann. Und das erleben die beiden hier, dass die Gegenwart Gottes, dass ihr Gebet, dass ihr Lob Wirkung hat. Die erste Wirkung ist ja, dass da steht, die Gefangenen hörten das alles. Ne? Mehr steht da nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass diese Knackis da irgendwie so laut rumrufen und sagen, ey, seid mal ruhig, wir wollen schlafen oder keine Ahnung, irgend so ein Spruch. Ich musste so jetzt im Hinblick auf diesen Gottesdienst dran denken, früher mal Posaunenchor, wenn wir dann am ersten Weihnachtsmorgen durch die Gegend gezogen sind und so verschiedene Stationen hatten, wo wir gespielt haben, ne? Das hat nicht nur Begeisterung ausgelöst, ne? Da kamen da so von der Halloweenstraße auch schon mal ganz andere Sprüche, ja. Die sind hier ruhig. Die hören zu. Die waren recht aufmerksam. Die sind ja dann auch nicht weggelaufen, ne? Die haben das ganze Geschehen weiter beobachtet. Die haben gedacht, das müssen wir jetzt mal im Blick behalten, was hier passiert. Das hat Wirkung. Wenn die Leute mitbekommen, dass wir Christen sind und wie wir unser Gottvertrauen leben, das hat Wirkung. Ob wir das jetzt immer gleich so geplant haben oder beabsichtigt haben, spielt keine Rolle. Gott hört unsere Gebete und wir wissen, jetzt kommt wieder so eine Binsenweisheit, wir wissen natürlich, er erhört sie nicht immer so, wie wir das uns gedacht haben. Ja, ist aber wichtig, deswegen kann man das auch mal gerne wiederholen. Aber er hört. Und es gilt die Verheißung, die Jesus seinen Jüngern und damit auch uns gegeben hat. Wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgemacht und wer sucht, der wird finden. Das gilt. Wieso sollte das nicht gelten? Natürlich reagiert Gott nicht immer gleich mit Erdbeben auf unsere Gebete. Und manchmal reagiert er ganz anders. Und ich denke, dass etliche das hier selber aus ihrem eigenen Leben, aus dem Erleben wissen. Da ist die Krankheit da und dann wird gebetet. Und die Krankheit weicht nicht, sondern das Leben geht zu Ende, obwohl man es anders erhofft und erbeten hat. Immer wieder diese Erfahrung, wo wir denken, ja, Gott hat doch alle Macht. Und dann im Glauben und im Vertrauen zu bleiben, zu wissen, obwohl es doch anders gekommen ist, ist er der Herr. Vielleicht erleben wir die Hilfe Gottes auch ganz unspektakulär, durch Kleinigkeiten. Also nicht ne, Erdbeben, Getöse und was weiß ich, sondern ganz unauffällig. Manchmal so unauffällig, dass wir in der Gefahr stehen, es nicht mitzubekommen. Gott reagiert. Das Erdbeben hier war übrigens nicht die Befreiungsaktion für die beiden inhaftierten Apostel. Wenn man die Geschichte weiterliest, stellt man fest, die wären am nächsten Tag ohnehin freigekommen. Also das war nicht die Absicht Gottes, hier seine beiden Leute da aus dem Knast zu hauen. Nein, das war für eine ganz andere Person. Das war für den Gefängnisvorsteher, den Kerkermeister. Und der steht ja quasi sprichwörtlich vor den Trümmern seines Lebens. Ne? Das, was seine Existenz ausmachte, liegt jetzt da wie so ein großer Schutthaufen. Und die Reaktion ist erstmal verständlich. Er will sich das Leben nehmen. Keine Perspektive mehr. Verlorenheit. Paulus kann das abwenden. Und dann kommt die alles entscheidende Frage dieses Menschen. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Jetzt ist die Geschichte auch wieder sehr knapp. Ich kann nur vermuten, das ist jetzt mal so mein Gedanke, dass der Gute schon irgendwie so ein bisschen was mitbekommen hat, was er da für Leute da hinten eingesperrt hat. Ne? Dass das jetzt nicht so die üblichen Revoluzzer waren, sondern irgendwo eigentlich ganz normale Leute, die jetzt irgendwie so religiös, ideologisch irgendwo ein bisschen geprägt waren. Aber ich weiß nicht, was er gewusst hat vom Evangelium, wie weit ihn das schon irgendwo berührt hat. Er steht da mit dieser Frage, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist ja erstmal vordergründig zu betrachten, also auf sein Dasein, auf seine Existenz bezogen. Die Antwort, die er von Paulus bekommt, geht ja weit darüber hinaus. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du selig werden. Ich finde das hilfreich, dass der Luthertext hier mit dem anderen Begriff übersetzt. Man kann das so ein bisschen hin und her handhaben. Also nicht nur Glaube an Jesus und dein Leben wird schön. Nein, nein, es kommt auf ganz was anders an. Es kommt darauf an, dass du bei Jesus bist und den Rest sehen wir dann mal. In dieser seltsamen Situation irgendwo vor den Trümmern seines Lebens. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und das hat Paulus hier erlebt. Das, was für ihn Schmerzen bedeutete, was wie ein Rückschlag aussah, das wird auf einmal von Jesus dazu benutzt, dass Gefangene, die sonst nie das Evangelium gehört haben, es hören und dass dieser Kerkermeister zum Glauben kommt. Es wäre jetzt ziemlich vermessen zu sagen, das war der Plan von Jesus. Ich glaube das nicht. Manch einer kennt im ersten Buch Mose, Altes Testament, die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Ja? Die haben ja, wer das nicht kennt, muss das nachlesen, das kann ich jetzt hier nicht erzählen, aber die haben ihm ja, die mochten ihn ja nicht, ne? Um das mal nett zu formulieren. Und dann, als sie sich dann später begegnen und aussöhnen, da sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr habt es böse gedacht, aber Gott hat es gut gemacht. Also das, was Böses geschehen ist, ordnet der Josef nicht Gott zu und sagt, was soll das alles, lieber Herr? Sondern er ordnet das den Menschen, in dem Fall seinen Brüdern zu. Paulus und Silas wurden eingesperrt und geschlagen von Menschen, nicht von Gott. Und vieles von dem, was wir im Leben erleben und erfahren, hat mit menschlichen Erfahren zu tun. Hat mit menschlichen und Umständen zu tun. Wenn ich das jetzt ganz streng mal nehme, das kann man nicht pauschalisieren, aber ich will diesen einen Gedanken mal so rauskitzeln. Wenn ich dann vor Gott stehe, ist die Frage verständlich, wozu soll das gut sein? Aber vielleicht sollte ich die Frage vermeiden, was willst du mir damit sagen? Sondern ich kann einfach erkennen und darf erkennen, egal was mir passiert, du bist da und du bist der Herr. Das ist der Punkt. Und dann weiß ich, wenn Gott da ist und wenn er der Herr ist, das ist unser Glaube, dann kann er aus dem, was mir widerfährt und was mir von mir aus andere Menschen antun, kann er was machen. Und der Gedanke geht dann ja noch weiter, den kann man jetzt vielfältig, den könnt ihr alle auf euer Leben übertragen und auf die Gemeinde und auf was auch immer. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich denke, die Lebensumstände müssen passen und dann kann ich was für den Herrn Jesus tun. Ja? Ist vielleicht so ein vertrauter Gedanke. Ne? Wenn ich Zeit habe, wenn ich Kraft habe und von mir aus noch ein paar andere Dinge, die erfüllt sein müssen. Und Jesus sagt, nö. Egal, wie du dein Leben siehst, egal, wie viel Vitalität du gerade hast oder nicht, egal, wie jung oder alt du bist und, das können wir jetzt fortsetzen. Ja? Ich kann was draus machen. Und die Frage ist, ob ich das von Gott erwarte und ob ich ihm das zutraue oder ob ich bei mir hängen bleibe. Ich kann immer jammern über, jetzt sind wir bei dem Glas, ne? Ich kann immer jammern über die Defizite und immer sagen, ist alles zu wenig. Ne? Wir können das als Gemeinde miteinander anstimmen, können sagen, oh, früher war schöner, da waren wir noch mehr und da waren wir noch jünger und ich weiß nicht, was alles wir anführen könnten. Nein, Gott ist da, er ist der Herr. Und er möchte, dass wir jetzt mit allem, was uns ausmacht, zu seiner Ehre leben. Und ob wir uns dann so eingesperrt fühlen wie Paulus und Silas oder was immer gerade noch ausschlaggebend für uns ist, wir haben Grund, ihm zu danken, ihm zu loben und ihm die Ehre zu geben. Amen. Das machen wir jetzt ganz praktisch mit dem nächsten Lied.